Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein herzliches Willkommen beim Hörfunkprogramm von Radio Sai, Global Harmony Deutschland. Heute sind wir wieder auf Sendung mit der Reihe Lesungen. Sie hören die zweite Folge Sein Leben, Satyam, Shivam, Sundaram, der Biografie von Bhagavan Sri Satya Sai Baba, Band 3. Diese Sendung legen wir in Liebe und Dankbarkeit Sri Satya Sai Baba zu Füßen. Bhagavan Sri Satya Sai Baba bereiste viele Jahrzehnte hindurch Indien von Nord nach Süd, von Ost nach West. Er suchte die alten, von Hindus tief verehrten Tempel und Schreine auf und lud sie mit neuer göttlicher Energie. Er hielt Reden in den Städten und Dörfern und die Menschen strömten hinzu, um seinen mitreißenden und eindringlichen Worten zu lauschen und sich an seinem Darshan aufzurichten. 1968 hielt er bei der ersten Weltkonferenz in Bombay eine Ansprache, in der er über seine Person und Mission auf Erden sprach und sie mit den Worten beendete: Ich habe mich entschlossen, alle Menschen auf der Welt in den Schutz der universalen Liebe zu hüllen, wie es in den Veden geschrieben steht. Denn die Welt ist mein Haus und die Kontinente sind die Räume darin. Und er schloss mit den Worten: Es ist nicht mein Anliegen, die Menschen durch das Zurschaustellen wunderbarer Kräfte zu verblüffen. Ich bin gekommen, um Segen zu spenden, Glückseligkeit als Belohnung für echtes spirituelles Bemühen zu schenken und der Menschheit Freiheit, Licht und Liebe zu bringen. Wir alle wissen, dass Bhagavan Zeit seines Lebens die Grenzen Indiens nicht verlassen hat. Mit einer Ausnahme. Im selben Jahr nach der Weltkonferenz 1968 ließ er kurz nach seiner Rückkehr von Bombay seine erste Reise ins Ausland ankündigen. Seine Wahl fiel auf die damals noch jungen Republiken Afrikas, Uganda und Kenia. Und am 29. Juni war eine riesige Menschenmenge auf dem Flughafen Bombays zusammengeströmt, um Bhagavan zu dieser seiner ersten Auslandsreise zu verabschieden. Diese Reise ist wohl die denkwürdigste, und bei all denen, die davon hörten, lasen oder das große Privileg hatten, mit Bhagavan dorthin zu reisen, in ehrenvolle Erinnerung geblieben. Professor Kasturi schildert diese ereignisreiche Reise überaus anschaulich, humorvoll und voller Liebe und Dankbarkeit. Lassen auch wir uns von seiner Begeisterung der vielen Erlebnisse, die er mit Bhagavan und seinen Devotis hatte, davontragen. Bevor nun Malte Friedrich mit der Lesung beginnt, hören wir das afrikanische Lied Yemaya, Yemaya Asesu, Yemaya Olodo, Yemaya Asesu. Yemaya Asesu, Göttin des Ozeans und der Meere, Mutter aller Göttinnen, wir verneigen uns in Ehrfurcht vor dir.
Mother. Ich bin gekommen, um ein goldenes Kapitel in der Geschichte der Menschheit zu schreiben. Falschheit wird besiegt werden, Wahrheit wird siegen und Tugend wird herrschen. Weder Wissen noch Kreativität noch Reichtum werden Macht verleihen, sondern ausschließlich der Charakter des Menschen. Auf dem Thronsessel der Nationalversammlungen wird die Weisheit Platz nehmen. Lasst euch nicht täuschen. Es ist nicht mein Anliegen, die Menschen durch das zur Schaustellen wunderbarer Kräfte zu verblüffen. Ich bin gekommen, um Segen zu spenden, Glückseligkeit als Belohnung für echtes spirituelles Bemühen zu schenken und der Menschheit Freiheit, Licht und Liebe zu bringen. Mit diesen Worten schloss Baba seine Rede über seine Person und Mission auf der Erde und die 1700 Delegierten, die das Privileg hatten, ihn zu hören, nahmen es mit großer innerer Bewegung zur Kenntnis. Am letzten Junitag, kaum 50 Tage nach dieser Ankündigung, bestieg Baba in Bombay die Boeing mit dem Ziel Ostafrika. Dies war seine erste Reise über die Grenzen Indiens hinaus, das heißt in physischer Gestalt, die vorher angekündigt worden war und auf der ihn Menschen aus seiner Umgebung begleiteten. Er wollte die jungen Republiken eines Kontinents besuchen, die gerade in die Morgenröte der Geschichte eintraten. Die Einwohner Bombays verabschiedeten ihn auf einer Massenkundgebung im Dharmakshetra am 29. Juni. Später auf dem Flughafen strömte die Menge über die breite Terrasse. Tausende drängten auf die Rollbahn und jubelten ihm voller Begeisterung zu, als das Flugzeug abhob. Während die Boeing 900 Kilometer die Stunde in einer Höhe von über 10.000 Meter flog, war Baba damit beschäftigt, den Passagieren, von denen viele den Flug absichtlich gebucht hatten, Zeichen seiner Gnade zu gewähren, ein Buch oder ein Foto zu signieren, eine Handvoll heilender Asche zu materialisieren und Antworten zu formulieren, die persönliche Probleme aller Art zu lösen vermochten. Bob Raymer aus Los Angeles, der zur Gruppe gehörte, sah, wie Baba die Füße auf den leeren, gekippten Vordersitz stellte. Er ließ sich diese Chance nicht entgehen. Zweimal klickte es, und dann hatte er zwei Fotos von den Lotusfüßen, die Millionen verehren, gemacht. Daraufhin zog Baba eine Karte aus der Tasche hinter dem Sitz, schrieb eine liebenswürdige Verwarnung und schickte sie an Bob Boeing 707. Bob schickte seine Antwort, die Entschuldigung und Verehrung gleichermaßen ausdrückte, auch auf eine Ansichtskarte. Der Himmel ist blau wie das Meer. Unser Wunsch ist erfüllt. Wir fliegen mit dir. In Wirklichkeit war der Himmel nicht immer blau. Es war meistens bedeckt, weil Massen träg dahinziehender Monsunwolken auf ihrem Weg nach Indien waren. Das Meer war ein Spiegelbild des Himmels. Ab und zu gab es ein silbernes Gekräusel von Zickzackwellen auf seiner Oberfläche. Es schien uns, als hinge das Flugzeug in der Luft, während See und Land von unsichtbarer Hand unter uns fortgezogen wurden. Bald tauchten glänzende Felsen und Steine auf und grüne Flecken, soweit das Auge reichte. Dann wieder verdeckten Wolkenfetzen den Erdboden. Der Berg Kenia wurde angekündigt. Wir sahen nur seine zerklüfteten blauen Gipfel über dem Meer aus weißer Milch. Im Nu war das Meer über uns. Unter uns funkelten rote und braune Dächer in der Sonne und reflektierten ihr Licht. Nairobi. Die Uhr zeigte 4:12, während unsere Armbanduhren unbeirrt 14:24 angaben. Baba wurde an der Tür begrüßt. Krishna, Krishna, Nandalala, Yadunandalala, schallte es ihm spontan aus der sehnsüchtig wartenden Menge von Tausenden entgegen, die alle vorhandenen Aussichtspunkte besetzt hatten. Wir mussten nach Kampala weiterreisen, der Hauptstadt von Uganda, dem Staat, der als Perle Afrikas bekannt ist. Die Autos fuhren so schnell, wie es die schöne, gerade Straße erlaubte, durch eine bezaubernde Landschaft. Das Motto des Staates Kenia, durch den wir fuhren, bis die Nacht uns einhüllte, ist Harambe. Lasst uns gemeinsam etwas tun. Und dieser Geist der Zusammenarbeit zeigte sich überall entlang der Straße, in Weizenfeldern, Akazienpflanzungen und Gruppen von Dorfbewohnern am Straßenrand, die vor Lebendigkeit sprühten. Sie tanzten glücklich herum, hielten Zweige in der Hand und schwangen sie kräftig zum Himmel empor. Wir konnten einen kurzen Blick auf den ostafrikanischen Graben werfen, über den ich gelesen hatte, als ich an meinem College in Mysore Anthropologie gelehrt hatte. 600 Meter unter uns breitete er sich aus und seine Ufer waren Steilabbrüche. Wir sahen den Sodasee, Nakuru, und die Stadt, die seinen Namen trägt. Eine beträchtliche Menge Afrikaner und Inder wartete dort sehnsüchtig auf Baba. Sie wurden mit seinem Darshan belohnt. Baba begab sich in die Menge, und nachdem er ein Paar entdeckt hatte, die Vibhuti brauchten, materialisierte er es und segnete sie. Von Malabar aus, an der Grenze von Uganda, fuhr ein prächtiger Wagen Babas Auto voraus, als Zeichen und Symbol dafür, dass er von den Herrschern des Staates willkommen geheißen wurde. Die Autos fuhren bis Jinja, wo der Nil aus dem Schoß des Viktoriasees entspringt und, durch Turbinen kanalisiert, nach Norden fließt, um sein Versprechen, er werde eine Pilgerschaft von 5600 Kilometern bis zum Mittelmeer auf sich nehmen, einzulösen. Kampala erreichten wir um 1.30 Uhr morgens, nicht gerade die beste Zeit für ein herzliches Willkommen. Aber Baba ist eine Kategorie für sich. Seidene Fahnen flatterten über den Straßen und alle paar Meter fuhr Baba unter einer Blumengirlande hindurch, die mit Lichtern geschmückt war. Jemand aus der Gruppe zählte tatsächlich 108. Draußen vor Dr. Patels Bungalow sangen etwa 2000 Menschen ihre Bhajans weiter, unermüdlich und voller Hoffnung, dass Baba ihnen seinen Darshan gewähren würde. Und Baba enttäuschte sie nicht. Nachdem er ausgestiegen war, schritt er langsam durch die Reihen und erfreute Augen und Herzen. Die Zurückhaltung und Ehrerbietung der Menschen war beispiellos. Niemals vorher hatte Kampala so ungeduldig auf den Tagesanbruch gewartet wie in dieser Nacht. Denn man wusste in der Stadt, dass Baba angekommen war und bei Sonnenaufgang Darshan geben würde. Baba kam am frühen Morgen zu der unerwartet großen Menge. Leichtfüßig bewegte er sich auf den Gängen zwischen den abgesicherten Blöcken von Menschen. Jeder Einzelne spürte das Mitgefühl, das von ihm ausging. Wenn er ein trauriges Gesicht sah oder einen Seufzer der Verzweiflung hörte, blieb er einen Augenblick stehen, machte eine leichte, kreisende Bewegung mit der Hand und brachte für diesen Menschen das göttliche Heilmittel hervor. Er ging zu den Reihen der Afrikaner, die am Rande der Versammlung standen. Er nahm viele an die Hand und führte sie selber zu bequemen Sitzplätzen im Schatten, wo sie dem Bhajan-Singen zuhören konnten. Wir hatten den Eindruck, dass dies die Devotees waren, die Baba veranlasst hatten, über das Meer zu fliegen und persönlich Glück und Gesundheit zu schenken. »Ich brauche mir keine Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Ich bin immer hier«, sagte Baba. »Ihr könnt eine Besichtigungstour machen. Ich bin hierher gekommen, um meine Arbeit zu verrichten.« Aber Dr. Patel überredete ihn, den Hindu-Tempel, die Versammlungsstätte der Bahai und den Hügel mit dem Fernsehturm aufzusuchen. Während der Fahrt bat Baba den 1,80 Meter großen Polizisten zu sich, der die Reisegruppe auf dem Motorrad begleitete und materialisierte für ihn ein wunderschönes Medaillon mit dem Bild Christi darauf, das an einer Halskette zu tragen war. Er wusste, dass der Mann ein Christ war. Baba ist gekommen, um den Glauben des Menschen an Gott zu erfüllen, nicht um ihn zu stören oder zu zerstören. Seine Liebe erträgt keine Barrieren, keine Grenzen, keine Wände, die Ismus von Ismus trennen. Während der Bhajans suchte er die Kranken und Behinderten, die Tauben und die Stummen, die Blinden und die Krüppel heraus, ging mit ihnen in den Bungalow und sprach zu jedem Einzelnen voller Liebe und Zärtlichkeit. Er sprach Suahili, Englisch oder Hindi und gab jedem ein Zeichen seiner Gnade, heilige Asche, Talismane, Medaillen mit seinem eigenen Bild oder dem von Christus oder einem heiligen Zeichen. Wer aus dem Zimmer kam, hatte ein Lächeln auf den Lippen, ein Zwinkern in den Augen, einen Sonnenstrahl im Herzen und einen festen Schritt. Jemand ging taub hinein, und als er herauskam, konnte er es nicht fassen, dass ihn eine Welt der Töne umgab. Ein Junge mit Kinderlähmung kam heraus und hüpfte draußen herum. Ein Patient, der im Rollstuhl in das Zimmer der Hoffnung gefahren worden war, kam heraus, indem er sich mit den Armen auf die Schultern seiner Begleiter stützte, während ein Helfer den leeren Rollstuhl durch die Pforte schob. Der 3. Juli war ein denkwürdiger Tag. Zunächst der Flug zum Ngorongoro-Krater. Es ist das größte Naturschutzgebiet Afrikas. Nachdem wir den internationalen Flughafen von Entebbe mit dem Auto erreicht hatten, bestieg Baba um 9 Uhr morgens mit einigen Personen der Gruppe eine zweimotorige Maschine, während die drei anderen, in vollem Vertrauen auf ihn, die Angst verscheuchten, die ihnen überbesorgte Freunde eingejagt hatten, und eine einmotorige Maschine bestiegen. Natürlich war dies nicht gerade das optimale Verkehrsmittel für einen Flug über einen Dschungel voller wilder Tiere. Wir folgten Baba in diesem gebrechlichen Supervehikel, dessen Pilot, ein britischer Veteran, die ganze Zeit unerschütterliches Vertrauen ausstrahlte. 1,5 Stunden flogen wir über das riesige Binnenmeer, den Viktoriasee, den der Nil auszutrocknen versucht. Wir konnten Hunderte von Gazellen, Zebras und wilden Tieren sehen, während unser Wagen langsam durch den Serengeti-Nationalpark fuhr. Der Krater ist eine riesige kreisrunde Ebene, über 200 Quadratkilometer Steppe, Busch und Wälder, die noch sehr viele wilde Tiere beherbergen. Auch einige Maasai-Manyattas, Rindviehbestände, waren in dieser fantastischen Umgebung zu finden. Als wir von der Rollbahn zum Kraterhotel fuhren, empfing uns eine Familie wilder Elefanten, deren breite Ohren sich sanft bewegten und deren Stoßzähne aus Elfenbein in der Vormittagssonne glänzten. Geländewagen brachten uns mitten in dichte Herden wilder Büffel, Zebras und Gnus hinein. Wir kamen in den Bereich der Löwen. Vom sicheren Wagen aus bewunderten wir einen schwergewichtigen Löwen, wie er auf einem Hügel stand und gähnte, und beinahe hätten wir zwei Löwenweibchen, die im Gras ihre Siesta hielten, überfahren. Wir trafen auf eine ganze Reihe solcher Familien, und bald gewannen sie unsere Zuneigung. Wir hatten das Gefühl, Baba sei gekommen, um sie zu segnen. Eine stattliche Löwenwitwe erhob sich quasi aus dem Nichts und ging würdevoll auf eine Gruppe wohlgenährter Giraffen zu. Diese drohende Gefahr wurde den langhalsigen Gebrüdern von ein paar Vögeln angekündigt und diese wiederum alarmierten Büffel, Zebras und Gnus. In wenigen Sekunden entschwanden sie in der Ferne und die vornehme Lady stand da und sog die leere Luft ein. Baba machte uns auf diese Demonstration gegenseitiger Hilfeleistung aufmerksam. Er sagte, der Mensch betone die Vorteile des Wettbewerbs im Kampf ums Überleben, aber das Tier lehre ihn, dass Kooperation und Dienen die richtigen Mittel seien. Um 4 Uhr nachmittags verließen wir den Krater, und als wir uns dem Lake Natron näherten, flogen die Maschinen gefährlich tief über einen Vulkan hinweg, der gerade ausgebrochen war, und opferten dem Gott des Feuers ein wenig Weihrauch. Unsere Minimaschine schwebte eine Weile über dem Nationalpark von Nairobi, während sie auf das Landesignal vom Flughafen wartete, und so konnten wir gleichsam aus der Vogelperspektive Giraffen und Strauße sehen, bevor wir in Embakasi landeten. Babas Auto bewegte sich im Schneckentempo durch die vollen Straßen Nairobis zum Park, wo er seine erste öffentliche Versammlung in Afrika abhalten sollte. Nie zuvor hatte es in der Geschichte Kenias einen solchen Zulauf von Zuhörern gegeben. Aber natürlich hatte auch kein Besucher bislang eine solch universale Anziehungskraft gehabt. Menschen, die einer einzigen Glaubensrichtung angehörten oder offen für alle waren, Skeptiker und Gottsucher, Sadaka, Wissenschaftler und Seelenforscher, Männer und Frauen aus allen Berufen waren da, voller Sehnsucht, ihn zu sehen, zu hören und, wenn möglich, von ihm angenommen zu werden. Mit den Ziegelsteinen der Wahrheit und dem Mörtel der Liebe baut Baba seinen Schrein in jedem Herzen. In seiner Rede betonte er, dass jedes menschliche Wesen, ja, jedes Wesen, ein Funken des göttlichen Feuers, ein Strahl des göttlichen Glanzes sei. Er gab allen den Rat, unter die Haut zu sehen, die körperliche, mentale und sogar intellektuelle Hülle wahrzunehmen. Diese Wohnung aus Fleisch und Knochen, Angst und Gefühl, Zweifel und Begierde ist die Residenz des einen, unsichtbaren, alles durchdringenden Gottes. Baba weiß, dass diese Vorstellung die beste Grundlage und das sicherste Instrument ist, Frieden zwischen den Rassen und in allen Regionen zu gewährleisten. Baba kehrte dann zu seinem Aufenthaltsort zurück und segnete die riesige Menge, die sich um das Haus herum versammelt hatte. Nairobi ist die einzige Stadt auf der Welt, die einen Vorort hat, der Besitz und Wohnort von Löwen ist. Jeden Morgen erwacht die Stadt durch das laute und wilde Brüllen dieser königlichen Katzen. Am 5. Juli gingen wir frühmorgens in den Nationalpark und geradewegs zum See der Nilpferde. Wir sahen eine geschäftige Schar dieser Ungeheuer und ganz in der Nähe lagen auch ein paar Krokodile und nahmen ein Sonnenbad. Das veranlasste Baba, uns auf die größere Lebenskunst der Tiere hinzuweisen. Wir töten unsere Artgenossen um unseres eigenen Ruhmes willen. Während wir vom See zurückfuhren, sahen wir zwei Löwen mit prächtigen Mähnen und drei gepflegten Löwinnen faul in der Sonne liegen. Sie zuckten nicht einmal mit den Wimpern, als ein Dutzend Kameras klickte. Im Gegenteil, sie gebärdeten sich wie Stars im Kreis ihrer Fans. Wir sahen auch viele Sträuße und Giraffen, die sich mit ungehöriger Eile zu irgendwelchen geheimnisvollen Rendezvous begaben. Nach dem Mittagessen brachte Dr. Patel, Baba und die Gruppe mit Autos nach Nanyuki, einer 2000 Meter über dem Meeresspiegel gelegenen Stadt. Wer ein Gefühl dafür hat, kann sich vorstellen, dass er mit einem Fuß auf der Süd- und mit dem anderen auf der Nordhälfte des Erdballs steht. Denn der Äquator verläuft quer durch diesen Ort. Tatsächlich gibt es hier ein Hotel, das sich damit brüstet, er verlaufe quer durch seine Veranda. Die Straße nach Nanyuki lenkte unseren Blick auf Kaffee- und Sisal-Plantagen. Strohgedeckte Hütten der Kikuyu warfen verstohlene Blicke auf unsere Autos. Im Secret Valley hielten wir uns in den Baumkronen auf, das auf hohen Stelzen gebaut war. Von hier konnten wir nachts unter einem künstlichen Mond Leoparden sehen, die Fleisch in Stücke rissen, Bisons, die Salz leckten, und Elefanten, Gazellen und andere Tiere, die sich vergnügt in Bewegung setzten. Es war Donnerstag, und deshalb bemühte sich Baba, unserem Denken eine andere Richtung zu geben, da wir nur Elefanten und das Besichtigen von Tieren im Sinn hatten. Er führte uns stattdessen in den Dschungel unseres eigenen Gemüts und beschrieb uns, wie wir die wilden Tiere, die dort Unterschlupf gefunden hätten, einfangen könnten. Er erzählte uns von Übungen, die sie beruhigen und zähmen sollten. Plötzlich beschrieb er mit der Hand einen Kreis und materialisierte einen Edelstein mit seinem Porträt darauf, den er der Person, die neben ihm saß, in die Hände legte. »Da, trag ihn, du hast dich doch schon jahrelang danach gesehnt.« Dann wandte er sich uns zu. »Ihr hättet sicher auch gerne etwas, nicht wahr?« und die Hand machte wieder eine kreisende Bewegung. Jetzt war ein goldenes Gefäß in seiner Hand. Als er den Deckel abschraubte, war es bis zum Rand gefüllt mit göttlichem Nektar. Unvorstellbar der Duft, schwere, süße, flüssige Gnade. Am nächsten Morgen stieg Baba auf dem Weg zurück nach Nairobi in Nanyuki und vielen anderen Städten und Dörfern aus, wo viele Menschen auf ihn warteten. Er fragte, wer hat diese Leute denn darüber informiert, dass ich diese Route wählen würde? Sie mussten wohl sein Mitgefühl gespürt haben. Das war die einzige Erklärung, die uns einfiel. Um die Mittagszeit bestiegen Baba und die anderen das wartende Flugzeug. Und zurück ging es über den ostafrikanischen Graben, die berühmten Hochflächen Kenias, den Binnenhafen Kisumu auf dem Viktoriasee nach Entebbe. Viele nutzten Babas Anwesenheit in Kampala, um seinen Rat und Segen einzuholen. Am 7. Juli sprach Baba auf der ersten öffentlichen Veranstaltung in Kampala. Er sagte zu der versammelten Menschenmenge, einem Gemisch aus vielen Rassen und Religionen, »So wie derselbe Blutstrom durch alle Glieder des Körpers fließt, so belebt das eine göttliche Prinzip das ganze Universum. Verliert euch nicht im Getümmel des Lebens und vergesst darüber nicht eure göttliche Abkunft, die ihr mit allen Wesen um euch herum teilt. Messt individuellen Unterschieden keine zu große Bedeutung bei, sondern achtet vielmehr auf die universale Verwandtschaft. Vergesst die Perlen, denkt immer an den alles verbindenden, ewigen, allgegenwärtigen Faden. Dies war eine ermutigende Botschaft, die von Mohammedanern, Christen, Bahais, Hindus und Parsen gleichermaßen begeistert aufgenommen wurde. Am 8. Juli hielt Baba auf einer weiteren Veranstaltung in Kampala eine Rede. Er sagte, hier in Kampala werde ich ganz präzise die grundlegenden Voraussetzungen für ein gutes, zufriedenes und glückliches Leben nennen. Er sprach ausführlich über die Disziplinen, die dafür erforderlich sind, wie Meditation, Dhyana und Liebe, Prema. Liebe ist Macht, Liebe ist Seligkeit, Liebe ist Licht, Liebe ist Gott, sagte Baba. Mit diesen Ansprachen eroberte Baba die Herzen der Afrikaner. Die Menschen sahen in ihm einen Freund, einen Lehrer, einen Führer, ein Licht. Aber schon hatte sich die Kunde verbreitet, dass Baba am 10. Juli nach Indien aufbrechen werde, da an diesem Tag Guru Purnima gefeiert würde. An diesem Abend also, als Baba zwischen den Tausenden, die in Pandal saßen, hin und her ging, knieten Reihen von Afrikanern vor ihm nieder und überreichten ihm Zettel und Bittbriefe, manchmal mit Tränen in den Augen. Ich stand an einem Fenster des Bungalows, und als ich den Ausdruck der Verehrung auf den Gesichtern sah, konnte ich selber die Tränen nicht zurückhalten. Dankbarkeit stieg in mir auf und für die wunderbare Gelegenheit, bei diesem spontanen Geschehen als Zuschauer dabei sein zu dürfen. Baba holte mich in die Wirklichkeit zurück, indem er mir leicht auf die Schulter klopfte. Warum die Tränen? Auf den Zetteln und in den Briefen drückten alle ihre Traurigkeit darüber aus, dass Baba plante, am 10. Juli nach Bombay zurückzufliegen. »Vater, verlass uns nicht so schnell«, klagten sie in jedem Gebet. Da wurde ein Telegramm nach Indien aufgegeben, mit dem Inhalt, die Rückkehr sei verschoben worden. Der Vollmondtag, an dem spirituelle Sucher sich aufs Neue zu ihres Meisters Füßen einfinden, war am 10. Juli. Baba hatte in Bombay erklärt, sein Flugzeug werde um 9.45 Uhr abends die Stadt erreichen, nachdem es um 9 Uhr morgens von Kampala abgeflogen sei, so dass sowohl Afrika als auch Asien an diesem besonderen Tag seinen Darshan würden erleben können. Aber auf die flehenden Bitten der Afrikaner hin entschloss er sich, den ganzen Tag in Kampala zu verbringen, während seine Devotees in anderen Kontinenten andere Beweise seiner Allgegenwart erhielten. Mehr als 25.000 Menschen kamen an diesem Morgen zum Bhajan-Singen zusammen. Die Afrikaner schlossen sich dem Chor an, der von Herrn Zudu aus Tansania geleitet wurde. Über 2 Stunden ging Baba langsam durch die Reihen einsamer, sich nach Liebe sehnender, begeisterter Menschen und gab jedem eine Handvoll Süßigkeiten und ein Päckchen Vibhuti. Zum Erstaunen der Empfänger entdeckten die meisten von ihnen in diesen Päckchen, unter der heiligen Asche versteckt, Email- oder Goldporträts von Christus, dem Kreuz, Krishna oder Baba selber. Der Uganda Argus veröffentlichte einen Artikel, in dem stand, Baba habe den Völkern des Kontinents die Botschaft der Einheit und des Dienens gebracht. Babas Ansprachen und Aktivitäten wurden auch durch Rundfunk und Fernsehen verbreitet, so dass die ganze Bevölkerung an der Verkündigung der Heilslehre teilhaben konnte. Am Abend des 10. Juli sprach Baba zu den ca. 200 jungen Männern und Frauen, die als freiwillige Helfer beim Bhajan-Singen und bei den öffentlichen Veranstaltungen eingesetzt worden waren. Die diensthabenden Polizisten und der Fahrer des Begleitwagens wurden von Baba mit Zeichen seiner Gnade belohnt. Baba sprach voller Anerkennung über die Bereitschaft zum Dienen und die Intelligenz der Jugend Kampalas. Später, nach seiner Rückkehr, erwähnte er dies in Bombay. Sie hatten keinerlei Erfahrung darin, die Leitung so großer Versammlungen zu übernehmen und diese unter Kontrolle zu halten. Sie waren nicht dafür ausgebildet. Sie übernahmen einfach die Leitung und ihre Geduld und Aufmerksamkeit waren vorbildlich. Sie arbeiteten rund um die Uhr ohne Anzeichen von Müdigkeit und mit hervorragendem Teamgeist, sagte er. Am 11. Juli traf Baba zwischen den Bhajan-Veranstaltungen, zu denen im Laufe der Tage immer mehr Menschen von nah und fern in die Hauptstadt strömten, Gruppen von Gottsuchern und aktiven Helfern in sozialen Organisationen aus weit entfernten Städten Kenias, Tansanias und Ugandas. Später besuchte Baba Dr. Patels Klinik und ging auch in die Häuser vieler begeisterter Devotees. Wo auch immer er hinging, liefen die Menschen aus ihren Häusern, warteten stundenlang dicht gedrängt am Tor oder auf dem Pflaster, um noch einen Blick auf den Träger des göttlichen Lichtes zu werfen. Am 12. Juli setzte Baba seine Reise zum Nationalpark rund um die Murchison-Fälle fort, einer der schönsten und tierreichsten Regionen Ostafrikas. Die schnurgerade Straße, die eine Hügelkette überquerte, verführte unseren Fahrer zum Rasen und er überholte alle Autos vor uns. Wir wurden so schnell, dass eine plötzliche Straßenkurve dazu führte, dass das Auto sich mehrmals überschlug und schließlich auf den eingeklemmten Rädern zum Stehen kam. Der Rest war Schweigen. Babas Auto hatte schon Masindi hinter sich gelassen und war etwa 50 Kilometer von uns entfernt. Er sagte zu den Leuten in seinem Auto, »Mit dem zweiten Auto ist etwas passiert. Sie werden ihre Reise mit einem Taxi fortsetzen müssen.« Wir 4 waren gegen das Dach und auf den Boden geworfen worden und hatten überall Stöße, Beulen, Schläge und Schnitte davongetragen. Der Mann am Steuer fiel aus dem Auto. Der Beifahrer auf der linken Seite mühte sich, mit seinem unverletzten linken Arm die eingeklemmte Tür zu öffnen. Das Polster vom Rücksitz lag auf meinem Kopf, der zwischen ihm und dem eingedrückten Dach eingekeilt war. Ich fand mich rittlings auf dem Oberkörper meines Mitfahrers sitzen, während aus der klaffenden Wunde auf meiner Stirn Blut auf sein Hemd heruntertropfte. Meine Brille war zerbrochen, als ich mit dem Kopf irgendwo aufgeschlagen war. Das dritte Auto erreichte uns, und man holte uns voller Bestürzung vorsichtig heraus. Ganz in der Nähe gab es ein Krankenhaus mit dem Namen Kasturi-Wasserfälle. Welch eine Überraschung! Im Originalplan war dies allerdings nicht vorgesehen gewesen. Ich konnte ohne Hilfe hineingehen, trotz der blutenden Wunde, dem blauen Auge, dem Schnitt am linken Bein und der Riesenbeule auf dem rechten. Ich war derjenige, der das meiste abbekommen hatte. Dank Baba. Die Eintragung, die vom afrikanischen Arzt in das Krankenhausformular gemacht wurde, ich habe es immer noch, obwohl deutlich lesbar darauf steht, dieses Formular ist Eigentum des Hospitals, trägt das Datum 12.07.1968, Name Kasturi, OP-Nummer 11112-68. Schließlich musste ich über mich lachen, dass ich in einem rasenden Auto so hilflos hin und her gefallen und auf meinem Nachbarn gelandet war. Wer hetzt, fällt hin. Babas Rat lautet immer: Fahr früh los, fahr langsam, komm sicher an. An die Ecke vor diesem Hospital werde ich mich erinnern, bis mein Erinnerungsvermögen nachlässt. Der Name des Ortes hat etwas Magisches. Sein Charisma ist bemerkenswert. Die Wiederholung des Namens könnte zukünftige Autounfälle von mir abwenden. Nakasongola, das ist der Name des Ortes. Ein vielsilbiges Wort. Könnte ich doch eines Tages an diesem Ort einen Stein aufstellen mit der Inschrift: Hier riefen vier Menschen Sai Ram. Sie wurden gerettet. Wir rückten im dritten Auto zusammen und erreichten Masindi. Dort mieteten wir ein Taxi und fuhren Baba hinterher. Ein paar Riesenbisons beäugten uns unfreundlich, während sie das Gras vom Straßenrand schmatzten. Unsere Wagen wurden auf einer Fähre über den breiten grünen Nil gesetzt, und dort angekommen, eilten wir zwischen zwei lebendigen Tembos, Suaheli, Elefant, mit scharfen, weißen, etwa 1,5 Meter langen Stoßzähnen in die Pra-Safari-Lodge. Baba kam uns entgegen und hörte sich unsere Beschreibung des Unfalls an, von dem er schon Kenntnis hatte, und verhätschelte und verwöhnte uns. Oh, nun zahlte sich die Panik und das Inferno im Inneren des Autos aus. Keine leibliche Mutter hätte mehr Mitgefühl für ihr verletztes Kind haben können. Das Heilmittel Vibhuti war zur Hand. Er verteilte es selber auf die Schnitte. Meine Augen verband er mit einem eigenen Taschentuch. Er brachte Salben und Tabletten aus dem Nichts hervor. Er drückte oder rieb die schmerzenden Stellen ganz behutsam. Mit liebevoll tröstenden Worten zog er uns ganz nahe an sich heran. Er schenkte uns die Kraft, die Erinnerung an das Geschehen in unserem Bewusstsein zu löschen. Ich dankte Nakasongola und dem Raser, der unser Auto gefahren hatte, dafür, dass ich dieses einzigartige Geschenk göttlicher Zärtlichkeit erhalten durfte. Nach ein paar Minuten machten wir eine Motorbootfahrt nilaufwärts zu den Murchison-Fällen, eine Entfernung von über 20 Kilometern, und wieder zurück. Das Boot fuhr durch Schulen von Nilpferden hindurch, die ganz eng beieinander lagen und von denen man nur die Augen, Ohrspitzen und gelegentlich Nasen über dem Wasser sah. Einige waren auch am Ufer mit ihrem Nachwuchs, rote, walzenförmliche Flusspferdchen, die durch das dicke Papyrus-Schilfgras äugten. Da lagen auch Krokodile und sperrten ihr Maul auf, aber sie hatten keine Angst vor dem gefährlichen Schwanz und dem gefräßigen Schlund. Wir sahen Krokodile im Wasser und Hunderte am Ufer, vielleicht sogar Tausende. Es war ein einziges Gewimmel auf der ganzen Länge. Winston Churchill, der sich in seiner Jugend einen Weg durch diesen Dschungel gebahnt hatte und mit dem Boot auf dieser Nilstrecke unterwegs gewesen war, gab einen Schuss aus seinem Gewehr auf einen der schlafenden Saurier ab. Als der Schuss fiel, schrieb Churchill, versank das ganze braune Schlammufer plötzlich im Nil. Mindestens 1000 dieser Krokodile waren durch den einen Schuss aufgeschreckt und verwundert. Barber bemerkte, dass viele Krokodilwächter, eine Kiebitzart, Anmerkung des Übersetzers, zwischen den Krokodilen herumhüpften und einige es sogar riskierten, sich zwischen den furchterregenden Zähnen niederzulassen. Er sagte, seht einmal, welchen Dienst Vogel und Tier einander erweisen. Ja, die Krokodilwächter sind die einzige Vogelart, die die Krokodile tolerieren, ja sogar willkommen heißen. Sie vertilgen die Parasiten von ihren Schuppen und picken die verwesenden Nahrungsreste zwischen den schrecklichen Zähnen heraus. Nach unserer Rückkehr in die Praa Safari Lodge und dem Überqueren des Nils ging es mit dem Auto weiter durch Elefantenland zum Nil oberhalb der Wasserfälle. Jedes Mal, wenn die Straße eine Kurve machte, konnten wir das laute, ununterbrochene Rauschen der Fälle hören. Als wir näher herankamen, wurde es ein donnerndes Brüllen, und plötzlich waren die Fälle da. Die Murchison-Fälle sind furios und faszinierend. Der Nil kommt wild und schäumend eine lange Treppe herunter, bis das Flussbett sich plötzlich in einer Felsenschlucht auf etwa 5 Meter verengt. Durch dieses Portal schießt der gewaltige Fluss, fast stranguliert, in einem einzigen Strahl 50 Meter tief in einen Abgrund voll Schrecken und Schönheit. Barber freute sich, dass wir dieses erhabene Naturschauspiel erleben konnten. Bob Raymer machte eine Reihe wunderschöner Fotos von Barber mit den Wasserfällen im Hintergrund. Auf der Rückfahrt nach Masindi mussten wir unsere Geschwindigkeit verringern, um nicht ins Rutschen zu kommen, da die Straße durch einen kräftigen Regenschauer verschmutzt war. Ebenso sorgten Elefanten, die die Fahrbahn kreuzten, für eine Verzögerung. Von Masindi fuhren wir weiter in das 120 Kilometer entfernte Kikondo, wo ein Bhajan-Tempel, Mandira, von einem Devotee in authentischem Afro-Stil erbaut, eröffnet werden sollte. Es war ein großer Besitz, wo Reis, Zuckerrohr und Bananen angebaut wurden. Der Tempel war voll von afrikanischen Arbeitern, die auf dem Boden hockten und Baba als den Gottesmann aus dem Osten verehrten. Baba setzte sich zunächst auf den besonderen Sitz, den man für ihn vorbereitet hatte, aber bald war er unter den Kisans, materialisierte Süßigkeiten und Heilmittel. Wir kamen um 1 Uhr mittags in Kampala an. Diese Verspätung hatte nur noch den Hunger auf Babas Darshan bei den Tausenden, die hier warteten und Bhajans sangen, vergrößert. Baba gab ihnen dies kostbare Geschenk, indem er zwischen ihnen auf und ab ging und auf dem geschmückten Podium lange genug stand, um alle zufriedenzustellen. Am 14. Juli stand die halbe Stadt Kampala Stunden vor Tagesanbruch vor Dr. Patels Tür. Autokolonnen und Flugzeuge brachten Menschen aus Jinja, Imala, Kakina, Imparara, Ikaye und Kapila, wo es Satyasai Seva-Gruppen und Bhajan-Kreise gab. Mir liegt überhaupt nichts an Unterwerfung oder Schmeichelei. Ich bin gekommen, um Wahrheit und Liebe in die Herzen der Menschen zu pflanzen, sagte Baba. Deshalb beteten Tausende um eine Verlängerung seines Aufenthalts oder, wenn dies nicht möglich sei, so doch um eine baldige Wiederkehr. Als er in das Auto stieg, konnten sogar die stämmigen Polizisten, die die wogende Masse der Menschen zurückhielten, die Tränen nicht zurückhalten. Baba klopfte ihnen auf die Schulter, aber das machte den Schmerz nicht leichter. Das Motto des Staates Uganda ist »Für Gott und mein Land«, und Baba segnete seine Bewohner. Um 0.45 Uhr, indische Standardzeit, landete die Maschine, die das einzigartige Glück hatte, die kostbarste Fracht der Welt in unserer Zeit zu befördern, in Santa Cruz, Bombay, wo sie von 10.000 Menschen mit klopfenden Herzen und Jai-Rufen empfangen wurde. Am 15. Juli sprach Baba auf einer Massenkundgebung im Dharma Kshetra unter dem Vorsitz von Dr. K. M. Munshi. Dieser konnte Tränen der Freude und Dankbarkeit nicht zurückhalten, als er sagte: »Es tat mir weh, den raschen Verfall des Glaubens an Gott und der ernsthaften Beschäftigung mit Fragen der Religion festzustellen, und ich war der Verzweiflung nahe, wenn ich an die Zukunft dieses alten, ehrwürdigen Landes dachte. Aber wenn ich nun Sri Satya Sai Baba sehe und die Transformation erlebe, die er bei Millionen von Menschen bewirkt, bekomme ich wieder Mut und bin glücklich.« Baba wies darauf hin, dass Rassenkonflikte und Feindschaft nur deshalb entstehen, weil die Menschen nicht wissen, dass sie von allem Anfang an Brüder sind. Er erzählte die zu Herzen gehende Geschichte von Karna, dem ältesten der Pandava-Brüder. Die Mutter warf ihren Erstgeborenen in den Ganges. Als dieser auf dem Fluss dahintrieb, rettete ihn ein Wagenlenker, der ihn wie sein eigenes Kind aufzog. Dann brachte er ihn an den Hof der Kauravas, die den Pandavas ewige Rache geschworen hatten. Karna wuchs heran und wurde die rechte Hand der Kauravas. Die Pandavas hassten ihn und kämpften gegen ihn, fest entschlossen, ihn unter allen Umständen aus dem Weg zu schaffen. Das gelang ihnen auch. Erst dann erfuhren sie, dass Karna ihr ältester Bruder war, aus demselben Schoße geboren. Laut klagten sie nun, bitter bereuten sie ihre Tat und verfluchten sich selber. Alle Menschen sind Brüder. Sie schulden einander Liebe, Dienst und Ehrerbietung. Aber da sie sich dieser Wahrheit nicht bewusst sind, hassen, kämpfen, töten und vergiften sie sich aus Rache. Ein Sieg über einen anderen ist nur ein anderer Ausdruck für Selbsterniedrigung, sagte Baba. Diese Wahrheit, diese Einheit, die oft als Verschiedenartigkeit missverstanden wird, sieht man sie durch die Brille des Egos, habe ich in Ostafrika angesprochen, sagte Baba. Die Menschen, die ich dort traf und die meine Reden und Gespräche hörten, konnten einen kurzen Blick der Wirklichkeit erhaschen, wo die Wellen von Freude und Leid, Gewinn und Verlust, Mühe und Erfolg im Wechsel steigen und fallen. Viele von ihnen haben mir gesagt, dass nur die Vision der indischen Weisen sie retten und ihr Herz mit Frieden füllen kann. Der Glanz der wahren Kultur Indiens wird sich in der Zukunft kontinuierlich auf diese Weise von Kontinent zu Kontinent, von Land zu Land, von Gesellschaft zu Gesellschaft ausbreiten. Das ist meine Aufgabe, das ist mein Wille, sagte er. Monate später schrieb ein Lehrer aus Muganda in Afrika: Baba, erlöse mich, befreie mich von meinem Kummer. Einer meiner besten Freunde hatte das Glück, den Saum deines Gewandes zu berühren, als du nahe an ihm vorbeigingst. Er gab mir den Rat, dich zu bitten, mich von meinem Leiden zu befreien. Ein Gottsucher schrieb aus Mukono: O Herr, gib mir die Kraft, jenen, die mich verletzen, zu vergeben. Lass mich das erlittene Unrecht vergessen. Ein Anhänger der römisch-katholischen Kirche schreibt aus Sierra Leone: Viele Aussprüche habe ich in ein kleines Notizbuch eingetragen, und wenn ich Trost oder Führung brauche, schaue ich da hinein. Vielleicht habe ich einmal das große Glück, wenn es sein Wille ist, nach Prashanti Nilayam zu kommen. Und ist dies niemals möglich, so werde ich doch weiter auf meine eigene Weise versuchen, meine Erfahrung des Göttlichen mehr und mehr zu erweitern. Dies zeigt, auf welch wunderbare Weise Triebe verwandelt, Impulse, Neigungen und Einstellungen sublimiert werden können, wenn ein Mensch sein Gewand oder seine Füße berührt, zufällig ein Buch von ihm oder über ihn liest, ein Wort oder zwei von ihm erhält oder dankbar einen Blick aus seinen Augen empfängt. Möge das Licht seiner Liebe auch unsere Herzen erleuchten und die ganze Welt in diesem ewigen Glanz erstrahlen.
Jisne sajaye खुशियां हमारी जिसने बसाया जहां सबसे अच्छी सबसे प्यारी मेरी साईं मां जिसने सजाई खुशियां हमारी जिसने बसाया जहां सबसे अच्छी सबसे प्यारी मेरी साईं मंदिर की मूरत तुम हो मैं एक प्रेम पुजारी माँ का आंचल माँ की ममता पाई तुमसे सारी बदले चाहे दुनिया सारी बस बदलो तुम ना सबसे अच्छी सबसे प्यारी मेरी साईं
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten in der zweiten Folge Auszüge aus dem dritten Band Satyam Shivam Sundaram. Im nächsten Monat setzen wir diese Sendereihe fort. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Moderation Inge Sadai. Om Sai Ram. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein.